Mädchen.
Hallo ihr Zaubermäuse und willkommen zu unserer ersten Bonusfolge unseres Bullenstart-Winter-Specials. Wir sind die wilden Mädchen, ich bin Constanze.
Und ich bin Jessie.
Und dieses Jahr haben wir uns für die 13-12-Folge für die grandiose Bullenstart-Kombi West-Berlin, Deutschland-Verdrecke und BGS entschieden. Falls ihr die Songbesprechung noch nicht gehört habt und unbedingt hören wollt, geht nochmal eine Folge zurück. In dieser Folge starten wir wild ins Thema, also schlagt das Märchenbuch zu und das Geschichtsbuch auf. Jessie gibt euch jetzt alle nötigen Hard Facts zur Teilungsgeschichte Berlins, denn die spielen eine wichtige Rolle bei allem, was noch kommt.
Ja. Mir ist übrigens aufgefallen, wir hatten ja eigentlich überlegt, so einen Adventskalender zu machen und haben uns dagegen entschieden, wegen Zeit und Stress, haben jetzt aber 4 Sonderfolgen, also das ist jetzt quasi euer Adventskalender. Nicht Adventskalender, hier Adventskerzen. Ihr wisst doch, ich habe Advent, naja.
Irgendwas brennt.
Eine Wanne brennt. So, heute ist die erste Wanne.
Let's go.
Um zu verstehen, warum Berlin eine gewisse Sonderrolle hat, werfen wir erstmal einen genaueren Blick auf die geschichtliche Entwicklung Berlins. Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg durch die bedingungslose Kapitulation Deutschlands. Der Zweite Weltkrieg hatte Berlin als riesige Trümmerlandschaft hinterlassen. Schätzungsweise 75 bis 80 Millionen Kubikmeter Trümmerschutt. Die Zerstörungen waren also immens. Neben 600.000 zerstörten Wohnungen lebten auch nur noch 2,8 der ehemals 4,3 Millionen EinwohnerInnen der Stadt. Während die Siegermächte, also Großbritannien, Frankreich, die USA und die Sowjetunion, Deutschland in 4 Besatzungszonen aufgeteilt hatte, geschah Ähnliches mit Berlin. Die Stadt wurde in 4 Sektoren geteilt und von den jeweiligen Alliierten, also den Siegermächten, verwaltet. Zum Sektor der Sowjetunion gehörten die 11 Stadtteile Pankow, Weißensee, Hohenschönhausen, Prenzlauer Berg, Mitte, Friedrichshain, Lichtenberg, Marzahn, Hellersdorf, Treptow und Köpenick. Zum Sektor der USA gehörten insgesamt 6 Stadtteile: Kreuzberg, Neukölln, Tempelhof, Schöneberg, Steglitz und Zehlendorf. Zum britischen Sektor gehörten die 4 Stadtteile Wilmersdorf, Tiergarten, Charlottenburg und Spandau. Zum französischen Sektor die beiden Stadtteile Wedding und Reinickendorf. Doch die zunehmenden Konflikte aufgrund gegensätzlicher Interessen führten zum Scheitern der gemeinsamen Verwaltung Berlins. Die Differenzen und vor allem die Streitigkeiten zwischen der Sowjetunion und den Westalliierten, also Großbritannien, Frankreich und den USA, zur Währungsreform führte zur Blockade der Westsektoren. Um die Westsektoren wirtschaftlich abhängig von Ostberlin zu machen, blockierte die Sowjetunion den Schienen- und Straßenverkehr. Da Berlin als Stadt in der Besatzungszone der Sowjetunion lag, war ein Herankommen von außerhalb der Stadt fast unmöglich. Aber zum Glück nur fast. Vom Juni 1948 bis zum Mai 1949 versorgten britische und US-amerikanische Soldaten durch die sogenannte Luftbrücke West-Berlin über Flugzeuge. Fast 2,4 Millionen Tonnen an Kohle, Nahrungsmitteln und Baustoffen wurden so zu den Menschen in West-Berlin transportiert. Die Übernahme der gesamten Stadt Berlins durch die Sowjetunion war damit gescheitert und die politische Spaltung ebenso. Noch im Jahr 1949 gründete sich in den westdeutschen Besatzungszonen die Bundesrepublik Deutschland, BRD, und in der sowjetischen Besatzungszone die Deutsche Demokratische Republik, DDR. Die heutigen Bundesländer Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sowie ab 1957 das bis dahin politisch autonome Saarland waren Teil der ehemaligen BRD.
Hier fehlt da nicht Bayern?
Oh. Ja, danke Constanze, das war ein Test. Natürlich, also Bayern gehörte auch zur BRD, Entschuldigung.
Ich dachte gerade schon, ich bin doof.
Schön. Für Berlin blieb der Alliierte Sonderstatus. Das heißt, dass die letzte Entscheidungsgewalt in der Stadt weiterhin die drei Westalliierten besaßen. Weitere Einschränkungen waren beispielsweise, dass die Bevölkerung West-Berlins nicht an den Wahlen zum Deutschen Bundestag teilnehmen durfte. Selbst die Berliner Abgeordneten besaßen nur ein sehr eingeschränktes Stimmrecht für den Bundestag sowie Bundesrat. Nicht einmal die Gesetze der BRD galten automatisch für West-Berlin. Einen Vorteil hatte das Ganze aber. Für die West-Berliner gab es keine Wehrpflicht und auch keine Sperrstunde.
Oh, es gab eine Sperrstunde in der BRD? Wild. Okay.
Formal gehörte Berlin weder zur BRD, bezogen auf West-Berlin natürlich, noch zur DDR, bezogen auf Ost-Berlin. Allein die Benennung bzw. die Schreibweise war ein Politikum. Offiziell hieß es Berlin und gemeint war damit aber nur West-Berlin. In Ost-Berlin schrieb man West-Berlin als ein Wort, also hintereinander weg. Aber in der BRD und in West-Berlin wurde jedoch die Schreibweise mit Bindestrich benutzt, also West, Bindestrich und dann Groß-Berlin. Um euch auch im weiteren Verlauf nicht zu verwirren, weil ja mit Berlin häufig nur West-Berlin gemeint war, nutze ich weiterhin die eindeutige Nennung Ost-Berlin und West-Berlin.
Dankeschön. Ich wäre verwirrt.
Ja, mich hat das nämlich in der Recherche auch immer mal ein bisschen verwirrt, was genau gemeint war.
Aber witzig, du hast im Vorfeld auch gefragt, wie ich West-Berlin schreiben würde. Und wir hätten es unterschiedlich geschrieben. Und jetzt ergibt das Sinn.
Ja, yep. Ich habe auch gelernt von jemandem aus der BRD, dass man im Westen Deutschlands tatsächlich nur gesagt hat Bundesrepublik oder halt in Deutschland. Aber dass man BRD als Eigenbezeichnung nie benutzt hat und dass das so ein Ossi-Ding ist, dass man BRD und DDR sagt.
Ah, funny.
Weil man von sich aus nie gesagt hat, also die Abgrenzung da nicht gebraucht hat, weil man war quasi das Deutschland.
Ja.
Der Sonderstatus Berlin blieb übrigens bis zur Wiedervereinigung 1990 erhalten. Die BRD bestimmte am 10. Mai 1949 Bonn als Hauptstadt. Im Oktober 1950 trat die neue Verfassung für West-Berlin in Kraft. Ost-Berlin hingegen blieb ohne Verfassung, aber wurde am 7. Oktober 1949 immerhin als Hauptstadt der DDR benannt. Von da an starteten Änderungsprozesse innerhalb beider Stadthälften. In Ost-Berlin sprengte man trotz internationaler Proteste im September 1950 das Berliner Stadtschloss. Es war für die DDR-Führung der Inbegriff von preußischem Militarismus und Imperialismus. Die gewonnene Freifläche nutzte man für den Palast der Republik, den die DDR auf dem Gelände des ehemaligen Stadtschlosses bauen ließ. Doch auch der Palast der Republik ist bereits Geschichte. Heute befindet sich auf dem Platz das umstrittene Humboldt-Forum.
Wow, das ist ja ein Stück Land mit sehr viel Geschichte dann.
Ja, und das sieht ja auch so ein bisschen off aus und das kommt halt daher, dass sie ja versucht haben, an dieses Berliner Stadtschloss so ein bisschen zu erinnern architektonisch. Und ich finde, es sieht einfach überhaupt nicht danach aus. Aber ja, es ist ja generell einfach alles umstritten an diesem Ding.
Ja.
Im Februar 1952 begann in Ost-Berlin außerdem der Bau der Stalinallee. Ab 1961 hieß es dann Karl-Marx-Allee. Zur ersten sozialistischen Straße Deutschlands.
Wow, cool.
Der Ausbau der Allee gehörte zum sogenannten Nationalen Aufbauprogramms Berlin. Die Architektur wurde abwertend auch als Zuckerbäcker-Stil bezeichnet und meint eigentlich sozialistischer Klassizismus. Der Baustil repräsentativer Bauten in der Sowjetunion in der Zeit des Machthabers Josef Stalins. Daher übrigens auch der ursprüngliche Name Stalinallee. Vielleicht fragt ihr euch, warum ich über Ost-Berlin so viele Neuerungen zu berichten habe, aber über West-Berlin kein Wort fällt. Nun, das hat den einfachen Hintergrund, dass West-Berlin schlichtweg nicht so umfangreich saniert und bebaut wurde. Zumindest zu diesem Zeitpunkt. Neubauten konzentrierten sich vorerst auf die Außenbezirke und die Priorität lag eher auf der Infrastruktur statt auf Wohnungen. Entrümmerung, Tiefbau, Schulen, soziale Bauten, Verkehrs- und sonstige städtische Betriebe, Grünflächen, gewerblicher Bau. Aber immerhin wurde im März 1952 im großen Tiergarten der Englische Garten eröffnet. Yay, Tea Time.
Kling! Das sind die Tassen, die aneinander klingen.
Da stand übrigens auch so ein Haus, wo man auch so Afternoon Tea zu sich nehmen konnte. Und das ist leider letztes Jahr im September abgebrannt.
Oh, was?
Ja, weil jetzt wollte ich da eigentlich gern hin und naja. Zurück ins ereignisreiche Ost-Berlin. Dort streikten bereits am 16. Juni 1953 die ersten Bauarbeiter an der Stalinallee gegen die staatlich verordnete Normenerhöhung. Die Erhöhung der Arbeitsnorm bedeutete, dass mehr Arbeit für den gleichen Lohn oder eigentlich ja die gleiche Arbeit für weniger Lohn zu entrichten war. Doch schnell ging es nicht nur um Normenerhöhungen, sondern auch um andere Themen. Freie und geheime Wahlen, Rücktritt der Regierung, Nieder mit der SED, Freilassung politischer Häftlinge, Abzug der Besatzungstruppen, Wiedervereinigung. Bereits einen Tag später, am 17. Juni 1953, gingen Zehntausende Menschen in Ost-Berlin auf die Straßen. Obwohl der Rundfunk im amerikanischen Sektor, kurz RIAS genannt, den Aufruf zum Generalstreik in West-Berlin nicht teilen wollte, berichteten sie später halbstündlich über die Geschehnisse.
Oh, wow.
Aus allen Stadtbezirken Ost-Berlins sowie Teile West-Berlins strömten die Demonstrationszüge in Richtung Stalinallee. An mehreren Stellen kam es zu Auseinandersetzungen und Ausschreitungen mit der Volkspolizei. Das ist quasi die Polizei der DDR. Sogar Schlägereien mit SED-Funktionären fanden statt. Fahrzeuge wurden umgekippt, Gebäude gestürmt, Einrichtungen demoliert, Zollhäuschen an der Sektorengrenze angezündet. Der öffentliche Verkehr war stillgelegt. Jugendliche kletterten auf das Brandenburger Tor, entfernten die rote Fahne und zerrissen sie vor den Augen russischer Soldaten. Was nach all dem folgte? Russische Panzer rollten nach Ost-Berlin ein. Das Knallen der Schüsse erfüllte die Straßen. Der Volksaufstand am 17. Juni wurde blutig niedergeschlagen. Es gab zahlreiche Verhaftungen, Verletzte und sogar Tote. Es wurde der Ausnahmezustand im sowjetischen Sektor ausgerufen. Der RIAS sendete wiederholt den Hinweis, dort fernzubleiben. Am Abend sperrte Ost-Berlin sämtliche Grenzübergänge zwischen den Ost- und Westsektoren in beide Richtungen. Kurz darauf folgte die Ausgangssperre in Ost-Berlin.
Was ich einmal ganz kurz einwerfen möchte, dass ich es krass finde, dass der RIAS alle 30 Minuten berichtet hat. Das war damals ja nicht einfach. Da waren ja Reporter draußen mit so einem Aufnahmegerät, die mussten dann wieder zurück zur Zentrale und diese Aufnahmen einspielen und hatten immer diesen Weg zum Hin- und Herfahren. Und das war überhaupt nicht einfach, in so einer Frequenz über solche Ereignisse zu berichten. Das fand ich gerade richtig krass.
Ja, es kam darüber hinaus zu Streiks, Demonstrationen und politischen Protesten in über 700 Städten und Gemeinden. Bis zum 21. Juni beteiligten sich etwa 1 Million Menschen in der gesamten DDR daran. Mehrfach fuhren russische Panzer auf und es kam zu Schüssen. Von 1954 bis 1990 war der 17. Juni in der BRD ein nationaler Gedenktag mit dem Titel Tag der Deutschen Einheit. Er sollte an das Ziel der Wiedervereinigung Deutschlands erinnern.
Oh.
Ja, mir wurde gesagt, dass das so ein bisschen als Häme zu verstehen ist, aber so richtig, weil die Personen, die in diesem Volksaufstand tätig waren, haben ja auch die Wiedervereinigung gefordert und das damit ja auch gefordert. Deswegen fand ich die Ausführung als Gedenktag, dass dieses Ziel da war, also ich weiß auch nicht so richtig.
Ich weiß auch nicht so richtig, aber mir war auch nicht bewusst, dass es auch vor der Wende einen Tag der Deutschen Einheit gab.
Naja, ja, Gedenktag.
Aber dass es auch so genannt wurde. Okay.
Beziehungsweise, dass es danach noch so genannt wurde. Auch wenn die DDR ausgeschrieben Deutsche Demokratische Republik bedeutete, war sie nichts anderes als eine Diktatur. Es gab keine Gewaltenteilung und die politische Macht lag allein bei der Sozialistischen Einheitspartei Deutschland, kurz SED. Wie ihr bereits mitbekommen habt, gab es weder freie Wahlen noch Meinungsfreiheit. Oppositionelle wurden verfolgt. Dies sorgte unweigerlich dafür, dass Menschen die DDR verließen und spätestens nach dem 17. Juni 1953 sogar aus der DDR flüchteten. West-Berlin war dabei das Nadelöhr zur Freiheit. So kam es, dass bereits am 22. August 1953 das Notaufnahmelager Marienfelde für DDR-Flüchtlinge in West-Berlin eröffnet wurde. Im September 1955 nahm die Deutsche Lufthansa der DDR Ab 1959 hieß es dann Interflug, den Flughafen Schönefeld als ersten Verkehrsflughafen der DDR in Betrieb. Diesen hatten sie von der sowjetischen Besatzungsmacht übernommen. 1956 ging es auch in West-Berlin voran, Beginn des Baus der Stadtautobahn. Direkt im Januar darauf fand die internationale Bauausstellung Interbau statt. Es war der Höhepunkt des innerstädtischen Neuaufbaus der 50er Jahre in West-Berlin. Zahlreiche internationale Architekten waren beteiligt und die Kernstücke, wie zum Beispiel das errichtete Hansaviertel oder die Kongresshalle im Großen Tiergarten, bildeten bewusst Gegenbeispiele zu den sozialistischen Bauten Ost-Berlins. Trotz dieses wetteifernden und von Konkurrenzdenken geprägten Klimas schafften es West- und Ost-Berlin im September 1958 in einer gemeinsamen Aktion, die Quadriga auf dem Brandenburger Tor wiederherzustellen. Diese war während des Zweiten Weltkrieges stark zerstört worden.
Das wusste ich gar nicht.
Ich wusste das auch nicht. Ich wusste so vieles nicht.
Ja.
Leider währt die Freude über die Zusammenarbeit nur kurz. Denn bereits Ende November 1958 forderte der sowjetische Partei- und Regierungschef Nikita Chruschtschow den Abzug der Westalliierten aus West-Berlin. Berlin sollte eine freie und entmilitarisierte Stadt werden. Das eigentliche Ziel war jedoch ein anderes: die Flucht von zahlreichen DDR-Bürgerinnen über West-Berlin in die BRD stoppen. Die Sowjetunion drohte, mit der DDR einen Friedensvertrag abzuschließen und ihr die Kontrollrechte über Berlin einschließlich der Zugangswege zu übertragen. Dies erinnerte an die Blockade von 48-49 und die Notwendigkeit der Luftbrücke. Vor allem die USA wollten ihren Einfluss in Europa nicht aufgeben und ihre Glaubwürdigkeit als westliche Führungsmacht nicht verlieren. Auch wenn die USA, Frankreich und Großbritannien sich nicht in allen Punkten einig waren, kam ein Abzug der Truppen aus West-Berlin nicht in Frage. Diese Entscheidung löste die Berlin-Krise aus. Wohlgemerkt ist das eigentlich schon die zweite Berlin-Krise, weil die erste Berlin-Krise ist die Luftbrücke. Mittlerweile war die Sowjetunion im Besitz von Nuklearwaffen und somit war das Risiko eines Atomkriegs allgegenwärtig. Berlin wurde zum unmittelbaren Schauplatz des Kalten Krieges. Im Juli 1961 bekennt sich US-Präsident John F. Kennedy in einer Fernsehansprache zu West-Berlin und droht der Sowjetunion mit Krieg. Kennedy verkündet die lebenswichtigen Interessen der westlichen Schutzmächte an Berlin, die sogenannten Three Essentials. Erstens das Recht der Alliierten auf Anwesenheit in Berlin, er meint natürlich West-Berlin. Zweitens ihr Recht auf freien Zugang und drittens die Erhaltung der Lebensfähigkeit und des Rechts auf Selbstbestimmung für West-Berlin. West-Berlin, das letzte Schlupfloch in den Westen, welches es zu schließen galt. Von 1949 bis 1961 hatten etwa 2,7 Millionen Menschen die DDR verlassen. Abstimmung mit den Füßen wurde es auch gern genannt. Diese erste Abwanderungswelle wurde zum existenziellen Problem für die DDR. Meist waren es junge und qualifizierte Menschen. Die Hälfte der sogenannten Republikflüchtlinge, so die Bezeichnung der DDR, war unter 25 Jahre. Die Bevölkerung drohte zu überaltern und verlor bis 1961 schätzungsweise ein Drittel seiner AkademikerInnen. Die Gründe für das Verlassen der DDR waren vielfältig. Unzufriedenheit mit der politischen Situation, politische Verfolgung, Zwangsmaßnahmen wie die Kollektivierung der Landwirtschaft, verstärkte Ideologisierung der Universitäten, die Versorgungskrise, ein Mangel an persönlichen Zukunftschancen. Der Westen bot mehr Möglichkeiten und bessere Lebensqualität. West-Berlin nahm bei der Abwanderung eine zentrale Rolle ein. Etwa zwei Drittel aller Menschen, also zwei Drittel von diesen 2,7 Millionen Menschen, die DDR verlassen hatten, hatten den Weg über West-Berlin gewählt.
Wow,
das ist richtig krass, oder?
Ja, das ist so viel.
Diesen Umstand wollte man nicht weiter so hinnehmen. Obwohl der DDR-Staatsratsvorsitzende Walter Ulbricht am 15. Juni 1961 noch erklärte, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten, passierte etwa zwei Monate später genau das. Am 13. August 1961 errichteten Bautrupps entlang der Sektorengrenze Straßensperren und verlegten Stacheldraht. Der Verkehr der S- und U-Bahn wurde ebenfalls unterbrochen. Wenige Tage später begann man, Straßensperren und Stacheldraht durch Betonblöcke zu ersetzen und baute eine Mauer, die von nun an Ost- und West-Berlin voneinander trennte und West-Berlin sogar vollständig einschloss. Während der nächsten Jahre entstand zusätzlich ein Grenzstreifen mitten durch die Stadt. Da West-Berlin mitten im Territorium der DDR lag, erhielt es die Bezeichnung Insel. US-Präsident John F. Kennedy hielt beim Besuch im Juni 1963 seine berühmte Rede vor dem Rathaus Schöneberg und versicherte unter anderem mit den Worten »Ich bin ein Berliner« seine Solidarität gegenüber West-Berlin. Neben dem Jubel saß das schmerzliche Gefühl noch tief, dass die Westalliierten und damit auch die USA den Mauerbau durch die Stadt geschehen lassen hatten. Die Schutzmächte hatten die WestberlinerInnen im Stich gelassen. Manche fühlten sich sogar verraten. Von der BRD aus konnte man West-Berlin nur über Transitstrecken mit dem Auto erreichen. Transitstrecken waren wenige festgelegte Autobahnen von und nach Berlin mit mehreren Grenzübergangsstellen, an denen entsprechend Grenzkontrollen stattfanden. Verwehrte die DDR den Transit, blieb nur noch die Reise mit dem Flugzeug. Für WestberlinerInnen war es schwieriger, nach Ostberlin zu reisen, als für Westdeutsche, die im restlichen Gebiet der BRD lebten. Ab 1972 mussten sich die WestberlinerInnen für ihren Besuch ein Visum im Voraus besorgen. Hm. Alle anderen haben das einfach direkt an der Grenze gekriegt.
Ah, okay.
Das war jedoch nicht die einzige Besonderheit für WestberlinerInnen. Bis zur Wiedervereinigung 1990 wurde nur der behelfsmäßige Personalausweis ausgestellt. Dieser unterschied sich vom Personalausweis der BürgerInnen aus dem restlichen Gebiet der BRD. Der Ausweis war grün statt grau, der Bundesadler als Wappentier fehlte und sogar die Angaben zum ausstellenden Staat fehlten.
What?
Ja, dafür hieß es im Dokument, der Inhaber dieses Ausweises ist deutscher Staatsbürger.
What the fuck?
Vor dem Mauerbau gab es einen sehr regen Pendlerverkehr zwischen Ost- und West-Berlin. Denn zehntausende Menschen lebten in der einen und arbeiteten in der anderen Stadthälfte. Durch den Bau der Mauer wurden die Fahrten und Begegnungen zwischen Ost- und WestberlinerInnen schlagartig beendet. Natürlich verliefen die Bahnlinien weiterhin durch beide Teile Berlins, jedoch fuhren S- und U-Bahnen unterirdisch ohne Halt durch den Ost-Berliner Bezirk Mitte. DDR-Grenzsoldaten bewachten die Station, obwohl die Zugänge zu den jeweiligen Bahnstellen zugemauert wurden. Die dunklen, leeren Stationen bekamen so die Bezeichnung Geisterbahnhof. Zu diesen Geisterbahnhöfen zählten Station der Weltjugend, Nordbahnhof, Oranienburger Tor, Friedrichstraße, Französische Straße, Stadtmitte, Unter den Linden, Potsdamer Platz, Oranienburger Straße, Bornholmer Straße, Bernauer Straße, Rosenthaler Platz, Weinmeisterstraße, Alexanderplatz, Janowitzbrücke und Heinrich-Heine-Straße. Die isolierte Lage West-Berlins hatte Auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage vor Ort. Als Standort war es für Firmen unter anderem deswegen unbeliebt, weil die Angst vor möglichen Konfrontationen zwischen den westlichen Siegermächten und der Sowjetunion allgegenwärtig war. Unattraktiv und unvorteilhaft waren auch die komplizierten Handelswege. Viele Betriebe und Firmen wanderten in die BRD. Dennoch fehlten gleichzeitig Arbeitskräfte, die vorher durch die OstberlinerInnen abgedeckt wurden. In den frühen 60er Jahren kamen dann die GastarbeiterInnen und prägten von nun an das Leben in der Stadt. Prägend waren auch die späten 60er und 70er Jahre für West-Berlin. Es wurde zur Hochburg der Studentinnenbewegung. Man wandte sich gegen die starren Strukturen der Gesellschaft, entwickelte eine amerikakritische Haltung durch den Vietnamkrieg. Neue Wege des Zusammenlebens wurden ausprobiert, Häuser besetzt. Es kam zu Unruhen und Polizeigewalt. Ende der 70er erzählte Christiane F. mit dem Buch Wir Kinder vom Bahnhof Zoo von Drogen, Kriminalität und Prostitution in West-Berlin. Doch neben diesen ÜberlebenskünstlerInnen war West-Berlin auch der Ort von anderen KünstlerInnen. Lebendiger Musikszene und Subkultur, die sich auch durch das aufregende Nachtleben ohne Sperrstunde feierte. Doch genau hier endet heute unsere Reise durch die Geschichte des geteilten Berlins. Denn die Musikszene und Subkultur West-Berlins ist ein Thema für sich und erwartet euch in der nächsten Folge.
Danke für diese ausführliche Geschichtsstunde. Ich habe gelernt.
Ich habe auch echt viel gelernt.
Ja, ich fand es tatsächlich überraschend, dass am Anfang eine gemeinsame Verwaltung Berlins angestrebt wurde von allen Besetzermächten. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, es wurde direkt aufgeteilt und also es wurde ja auch direkt aufgeteilt, aber es war direkt klar, dass es auch abgetrennt und geteilt wird.
Genau, dass es von Anfang an dieses Ost-Berlin-West-Berlin gab. Genau, ja, das war für mich auch nochmal so eine wichtige Erkenntnis, dass das ja eigentlich erst so richtig mit den jeweiligen dann ja auch Staatsgründungen und natürlich dann dem Mauerbau so ganz final untermauert wurde.
Ja, und mit der Abwanderung von, du meintest ja 2,3 Millionen Ostdeutschen?
2,7
sogar. Und zwei Dritteln davon AkademikerInnen?
Ein Drittel, aber zwei Drittel sind über West-Berlin geflohen.
Ah, genau. In dem Kontext ergibt es irgendwie auch mehr Sinn, dass hier der Typ, ich habe seinen Namen vergessen, gesagt hat, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Weil hätte er das gesagt, dann wären halt in den nächsten 2 Monaten, bevor Berlin abgeriegelt wurde, noch mehr Leute über West-Berlin geflüchtet, zu 100%. Dann hätte es halt eine Massenflucht gegeben, weil die Panik steigt.
Ja, du meinst Walter Ulbricht, der Typ.
Genau, den meine ich doch. Den Walter. Mensch, Walter.
Ja, ich finde es auch so krass, dass am Ende irgendwie dieser Volksaufstand am 17. Juni ja einfach so eine Schlagkraft hatte, dass so viele Menschen geflüchtet sind, weil sie wahrscheinlich realisiert haben, es ist egal, was wir tun werden, man wird nicht auf uns hören, also gehen wir. Und dieses Gehen hat ja dazu geführt, dass eben die Sowjetunion dieses Drohszenario aufgemacht hat mit, wir machen den Friedensvertrag mit der DDR und dann werden die all eure Wege kappen und dann seid ihr wieder wie 48, 49 abhängig davon, dass ihr halt diese Menschen in West-Berlin über Luft versorgt. Diese Berlin-Krise, diese zweite mit diesen Drohungen, die da stattgefunden haben, das war halt ein übelstes Hin und Her. Ich habe mir das ja im Detail auch nochmal durchgelesen. Also es gab ja dann wirklich auch so Sachen, da, dass Treffen stattgefunden haben in Wien und in anderen Orten und dass man sich ja teilweise wirklich, dann hat irgendwie Frankreich ist dann eingestiegen auch in diesen ganzen nuklearen Waffen Dingen irgendwie und also dass sich das so zugespitzt hat, auch im Zweifelsfall könnte es zu einem atomaren Krieg kommen. Mhm. Also da war ich richtig fassungslos.
Ja.
Generell dieser Aufstand, dieser Volksaufstand vom 17. Juni. Also ich habe ja jetzt hauptsächlich das nur drinne gelassen, was so Berlin-spezifisch ist. Aber tatsächlich hat das ja, also wie ich ja auch gesagt habe, ne, in 700 Städten und Gemeinden auch überall in der DDR so stattgefunden. Berlin war halt nicht die einzige Stadt, in der da irgendwie Panzer aufgefahren sind. Also ja. Da stand eben auch, dass Halle eine der Städte war, also Halle an der Saale, wo es unfassbar viele Demonstranten gab und wo Panzer gerollt sind. Und neben Ost-Berlin und Halle war Merseburg ein Ort, an dem die meisten, also tausende Menschen irgendwie waren. Und ich war so, wo?
Oh
in
Gott.
Dieser kleinen Stadt.
Das ist ja wild.
Ja, fand ich auch. Und auch wenn das in Berlin selbst, glaube ich, nicht passiert ist, aber an anderen Orten ist es passiert, dass auch Gefängnisse gestürmt wurden und dort Menschen befreit wurden. Und da auch teilweise Menschen eben umgekommen sind, also erschossen wurden von Wachtürmen aus und so weiter. Also das muss wohl richtig heftig gewesen sein und ja, ich glaube, da hat man halt realisiert, wenn man den Menschen eben das nicht gibt, was das für eine Welle auslöst und ich glaube, in dieser Zeit nach dem 17. Juni, deswegen wurde auch dieses Auffanglager, dieses Notaufenthaltslager in Marienbrunn da eröffnet, sind in Berlin irgendwie 300.000 Menschen an einem Tag haben Ost-Berlin verlassen.
Wow.
Also ich meine, das ist halt einfach mal unfassbar viel.
Das ist wirklich viel.
Also das hat mir auf jeden Fall nochmal besser geholfen zu verstehen, warum diese Stadt so ist und warum diese Stadt so funktioniert und wie alles Weitere, was wir eben dann jetzt in den nächsten Folgen auch noch besprechen, wie es da so zu kommen konnte.
Ja, für mich auch. Das ergibt alles ein sehr großes, zwar auch sehr komplexes, aber sehr gutes Gesamtbild, wenn wir mit den 4 Folgen durch sind.
Ja, ich denke auch. Und irgendwie ist es auch schön, diese Stadt nochmal über so eine Recherche anders für einen zu entdecken.
Auf jeden Fall.
Das habe ich auf jeden Fall schon gemerkt, dass das Verständnis für mich jetzt halt auch nochmal viel besser da ist und auch alleine schon, wo war genau welcher Sektor, welche Stadtteile, das nochmal zu benennen, das nochmal auf Karten vor Augen zu haben, Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir das so dezidiert irgendwie mal durchgegangen sind, in Schulzeiten beispielsweise.
Ich kann mich auch nicht erinnern. Ich glaube, ich habe doch mein altes Geschichtsbuch zu Hause irgendwo rumliegen, weil ich das einfach mitgenommen habe. Ich kann da mal reingucken, aber ich kann mich auch nicht daran erinnern. Also entweder habe ich es komplett vergessen oder das wurde gar nicht so intensiv behandelt. Und es kann vielleicht eine Mischung aus beidem sein, weil ganz vergessen wurde es ja nicht. Aber ich habe auch das Gefühl, ich habe so viel mehr jetzt einfach durch diese Recherche gelernt und über diese Stadt auch gelernt. Die ist ja wie so ein kleiner Kosmos einfach gewesen.
Total, total.
Ja.
Ich kann mich auf jeden Fall noch erinnern, dass wir nicht allzu viel Geschichtliches hatten bezüglich Berlin und auch Vergleich BRD-DDR. Ich weiß, dass wir so ein bisschen was zur DDR hatten, aber das war aus einer eigenen Motivation und Intention meiner Geschichtslehrerin, weil die meinte, dass sie das ganz schrecklich findet, dass die Geschichte der DDR beispielsweise auch nicht Teil des Lehrplans ist.
Ja.
Obwohl es wichtig ist, um die gesamtdeutsche Geschichte zu verstehen. Und das, finde ich, ist jetzt am Beispiel von Berlin oder der Teilung Berlins auf jeden Fall nochmal sehr deutlich geworden.
Ja, auf jeden Fall.
Na gut, aber in der nächsten Folge Musikszene und Subkultur freue ich mich auf Tessin, West-Berlin.
Ja, ich freue mich auch sehr und bis dahin, es wird eine kurze Pause von uns zu euch. Also ihr hört uns eh morgen wieder. Deswegen sage ich jetzt einfach nur Tschüss, bis morgen.
Tschüss.